Einzigartig und trotzdem Teil des Ganzen, so der Titel der Predigt von heute Morgen. Wir haben es bereits gehört, wir schließen die aktuelle Predigtserie ab, Bilder der Gemeinde, mit einem letzten neuen Bild der Körper, wie wir das schon gesehen haben. Dabei geht es um dich und um mich, es geht um uns, um die Gemeinde. Und wir steigen ein in einen Text, 1. Korinther 12. Wenn ihr eine Bibel da habt, dürft ihr gerne aufschlagen, wir werden da ein wenig verweilen. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 26. Und ich lese gerade den Vers 12. Ein Körper, viele Glieder. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Der erste Punkt der Predigt, Einzigartigkeit und Einheit. Der Missionar Paulus, der Autor des Korintherbriefs, er beginnt seinen Abschnitt mit einem Vergleich, den wollen wir uns heute anschauen. Er sagt, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Und die Frage ist, mit was vergleicht Paulus den menschlichen Körper? Der Körper, der besteht aus vielen Teilen und er bildet ein großes Ganzes. Wo ist der Vergleich mit der Gemeinde? Wir lesen am Schluss des Verses, genauso ist es bei Christus. Das überrascht. Wir lesen nicht, genauso ist es mit der Gemeinde. Wieso das? Ich denke, aus dem größeren Kontext kann man sehen oder kann man dort ergänzen, dort, wo Christus durch seinen Geist wirkt. Dort, wo Jesus durch den Heiligen Geist wirkt, da entsteht und da lebt die Gemeinde. Ein Leben der Gemeinde ohne Christus ist gar nicht möglich. Jesus, er ist der Begründer der Kirche, der Eckstein, er ist der Baumeister und in diesem Text werden wir sehen, er ist auch das Haupt der Gemeinde. Und dass wir Christus als Haupt der Gemeinde sehen, ist eine wichtige Grundvoraussetzung für diesen Text heute Morgen, in dem das Thema Einheit eine große Rolle spielt. Denn eine Wirklichkeit der Einheit in der Gemeinde ist nur möglich, wenn wir Christus als Haupt haben. Eine Wirklichkeit der Einheit in der Gemeinde kann nur gelebt werden, wenn wir Einheit mit Jesus Christus als unserem Haupt haben. Wir überspringen den nächsten Vers und gehen zu Vers 14 direkt. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. In den Versen vorher, da wurde vor allem die Einheit betont. Und nun kommt die Einzigartigkeit. Erst viele Glieder, erst viele Teile machen den Körper wirklich zu einer Einheit. Und diese Glieder, das sind wir, das ist ja völlig logisch, das sind du und ich, wir sind diese Glieder. Und Paulus, der spricht dir das zu. In der Einheit der Gemeinde ist jeder von uns einzigartig. Mit den Gaben, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, mit der Kreativität, die jeder von uns mitbringt, mit dem Charakter, mit der Originalität, die jeder von uns hat. Einzigartigkeit und Einheit. Wir haben vorher von Ralf gehört, dass er Unihockey spielt. Und Ralf möchte uns etwas erzählen, wie das so im Unihockey funktioniert mit dem Team, Einheit und Einzigartigkeit, wie das so funktioniert und wie wir das auf die Gemeinde anwenden können.
Also wie ihr gerade gehört habt von Simeon, spiele ich Unihockey. Und im Unihockey spiele ich auf dem Großfeld, das heißt 5 Feldspieler und ein Torhüter. Der Torhüter bin ich, wie ihr vielleicht vorher auf dem letzten Bild gesehen habt. Jetzt habe ich eine kleine Rede vorbereitet. In einem Team braucht es alle. So ist es auch in der Gemeinde. Wie gesagt, spiele ich Großfeld und da hat es 5 Spieler und ein Torhüter. Fast jeder hat eine eigene Aufgabe. Die Aufgabe der Verteidiger ist wahrscheinlich klar, Tore zu verhindern. Dann gibt es noch einen Center, der hilft hinten und vorne aus und verteilt die Bälle und macht die Vorlagen für die Tore. Es gibt einen linken und einen rechten Flügel. Der eine der beiden geht hohen Druck machen und versucht, den Ball zu erobern. Der andere ist ein bisschen passiver und deckt den Raum. Das Ziel von ihnen ist, Tore zu machen. Natürlich gibt es auch mehrere Trainer, zum Beispiel Krafttrainer, Konditionstrainer und zwei Goalie-Trainer. Wir haben noch 4 Spieltrainer. Das sind einfach normale Trainer, die Übungen machen mit uns. Die Trainer entscheiden, wer am Match spielt und auf welcher Position. Im Unihockey ist es ähnlich in der Gemeinde. Wenn ein Spieler seine Aufgabe nicht erledigt, zum Beispiel schlecht verteidigt, dann schadet es dem ganzen Team. Dann gibt es vielleicht ein Tor. Wenn ein Verteidiger zu offensiv spielt und seine Verteidigungsaufgabe vergisst, kann es auch gefährlich werden. Und so ist es auch in der Gemeinde. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten, seine Gaben und seinen Platz.
Vielen Dank, Ralf, für diese Ausführung. Das können wir genau sehen. Jeder hat in der Gemeinde seinen Platz, Einzigartigkeit und Einheit. Der Geist Gottes ist nicht ein Geist der Uniformität, der uns alle irgendwie gleich machen will, sondern der Geist Gottes ist ein Geist der Originalität. Kein Geist der Uniformität, sondern ein Geist der Originalität. Und das bedeutet, wir haben in der Gemeinde kein Hineinzwängen, auch kein Verstellen, kein Maskieren, sondern Originalität und in diesem trotzdem Einheit. Und wegen dem bin ich begeistert von Gemeinde, wegen dem bin ich begeistert von Kirche. Weil es okay ist, wenn man mal nicht ganz okay ist. Es ist okay, wenn es mir mal nicht ganz so gut geht. Es ist okay, wenn ich Fehler mitbringe. Es ist okay, wenn ich als Mitspieler im großen Team nicht ein Gesamtpaket mitbringe und nicht alle Aufgaben erledige. Das braucht es gar nicht. Und ich wünsche mir, dass wir auf diese Art Gemeinde bauen, dass wir Einheit leben auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Originalität nicht vergessen, dass wir einen Ort gestalten, an dem es okay ist, wenn man mal nicht ganz okay ist. Und jetzt sehen wir 2 häufige Fehler. Wir wollen uns das im Text anschauen. Wir sehen 2 Fehler, das Problem des Selbstmitleides und das Problem des Stolzes. Das Problem des Selbstmitleides ist, wenn ich sage, ich habe gar keine Gabe. Ich kann irgendwie nichts. Ich glaube, ich hab von Gott keine Gabe bekommen. Ich hab meinen Platz in der Gemeinde nicht. Ich hab vielleicht auch die falsche Gabe. Und wegen dem gehöre ich nicht in die Gemeinde. Wegen dem bin ich nicht Teil des Körpers. Dieses Problem begegnet uns in den Versen 15 bis 18. Und ich lese 15 bis 17. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe denn das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe denn der Geruchssinn? Ich liebe diese Bildsprache der Bibel. Ja, kein Wunder, es ist auch die Bibel, ist ein geniales Buch. Aber wir sehen, das Problem des Selbstmitleides, das hat auch in der Gemeinde seinen Stellenwert. Wenn ich doch nur diese Gabe hätte, dann würde ich mich in die Gemeinde investieren. Wenn ich nur diese Gabe hätte, dann würde ich mich wirklich als Teil der Gemeinde fühlen. Wenn ich nur so gut reden könnte, wenn ich nur freundlich sein könnte und hilfsbereit wäre und mich nicht immer aufregen würde, wenn ich doch nur so gut singen könnte, ja, dann würde ich mich in der Gemeinde investieren. Dann wäre ich wirklich Teil der Gemeinde. Und ich merke immer, dass sich extrem viele Menschen mit dieser Frage abmühen. Was kann ich denn schon? Hab ich überhaupt eine Gabe? Gott, hast du mich vergessen? Hast du mir keine Gabe gegeben? Was kann ich denn schon? Und man badet sich in diesem Selbstmitleid. Man dreht sich nur um sich selber. Es geht um mich. Was ist mit mir? Was ist mit meiner Gabe? Und dieses Denken, das hat Konsequenzen für die Gemeinde. Wenn einzelne Mitglieder die von ihnen geschenkte Gabe vergessen und ihre Aufgabe vergessen, dann kann der Leib nicht das tun, was er eigentlich sollte. Wenn einzelne Glieder sich gegenüber anderen als minderwertig betrachten, dann zerstört das den ganzen Körper. Die Selbstmitleid, das zerstört die Einheit und der Körper leidet Schaden. Und die Frage ist, wie geht Paulus damit um in diesem Text? Das war offensichtlich auch ein Problem in Korinth. Und er tut das mit diesem Bild des Körpers und er sagt, hey, Selbstmitleid, das ist völlig lächerlich. Du hörst nicht auf, ein Teil der Gemeinde zu sein. Wenn du ein Fuß bist und hast die Gabe des Gehens, dann hörst du nicht auf, ein Teil des Körpers zu sein, nur weil du keine Hand bist und diese die Gabe des Gebens hat. Oder weil du kein Mund bist mit der Gabe des Predigens. Du hörst nicht auf, ein Teil der Gemeinde zu sein. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, wow, ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe keine Gabe, dann möchte ich dir zusprechen, du selber bist eine Gabe. Du selber bist eine Gabe für die Gemeinde. Wir sehen in diesem Text, im Korintherbrief, dass jeder Christ geistbegabt ist. Auf eine einzigartige Art und Weise. Und wenn nun alle die gleiche Aufgabe haben wollen, wenn alle ein Auge sein wollen, das sehen wir in Vers 17. Ja, denn wo ist das Gehör? Wenn alle Glieder der Gemeinde dieselbe Aufgabe wünschen, dann gehen wesentliche Funktionen vergessen. Stellen wir uns mal das vor. Wenn jeder von uns hier predigen würde, ja, wer würde zuhören? Wenn alle Leiter sein wollen, ja, wer würde dann geleitet und gecoacht werden? Wenn alle Missionare sein wollen, ja, wer sendet aus? Wer sorgt für finanzielle, für geistliche Unterstützung? Und das Hauptproblem des Selbstmitleids ist es aber, dass sie diese Minderwertigkeitsgedanken direkt gegen Gott richten. Selbstmitleid richtet sich gegen Gott. Wir sehen das in Vers 18. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Gott hat jeden Einzelnen an seinen besonderen Platz gestellt. Wenn du sagst, ich habe die falsche Gabe oder ich habe gar keine Gabe, dann im Endeffekt widersprichst du direkt Gott und seiner Gabenverteilung. Und ich möchte euch hier eine Anregung zum Weiterdenken mitgeben in Bezug auf das Selbstmitleid. Wenn du oft merkst, es kommt dieses Denken auf, ich habe keine Gabe, ich bin nicht so gut wie die anderen, dann kann es sein, dass du sehr wenig über die Geistesgaben weißt. Und wenn du nur sehr wenig oder gar nichts über die Geistesgaben weißt, die Gaben des Heiligen Geistes, mit denen Gott uns beschenkt, dann kann es sein, dass du Gottes besten Plan für dein Leben verpasst. Und mein Herzensanliegen ist an dieser Stelle, dass du dich mit den Geistesgaben beschäftigst, dass du darin forschst. Und es gibt so viele verschiedene Gaben. Die Bibel, die hat eine Unmenge. Es gibt die Gabe des Dienens, die Gabe des Mitgefühls, der Ermahnung, des Evangelisten, der Fürbitte, die Gabe der Gastfreundschaft, des Gebens, des Glaubens, der Heilung, die Gabe der Hilfeleistung, des Lehrens, des Lobpreisleidens, der Leidenschaft, des Martyriums, die Gabe des Missionars, des Pastors, der Prophetie, der unterscheidende Geister, die Gabe der Verwaltung, der Weisheit, des Wissens, der Wunderwirkung, die Gabe des Zölibats oder der Ehelosigkeit, die Gabe der Zungenrede und die Auslegung davon. Hey, das sind so eine Unmenge von Gaben und das sind noch nicht alle. Ich wollte nicht alle aufzählen. In der Bibel gibt es noch viel mehr und ich denke, auch darüber hinaus. Und wenn du nun merkst, hey, ich habe da eine Gabe, ich habe da etwas in mir, das Gott mir geschenkt hat, dann lass das nicht einfach so bleiben. Und ich möchte nochmal Ralf nach vorne bitten. Er erzählt uns etwas aus einem Training, wie man da so umgeht, wenn man eine Gabe hat. Und was man tut, wenn man eine Gabe hat.
Im Unihockey ist das Training sehr wichtig. Wenn man mehrere Wochen nicht trainiert, dann verlernt man einiges. Ich habe 3-mal bis 5-mal in der Woche Training. Ich habe vor etwa 6 Jahren gemerkt, dass ich eine Gabe im Tor habe. Da wir sowieso einen Torhüter brauchten beim alten Verein, habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich merkte immer mehr, wie das mir gefällt, und vor 2 Jahren bin ich zu einem anderen Verein gewechselt. Da hatte ich einmal pro Woche Torhütertraining. Vor einem Jahr bin ich dann zum besten Verein in Basel gewechselt und habe jetzt, wie gesagt, 3 bis 5 Mal Training pro Woche. Ich fokussiere mich vor allem auf die Basics. Verschiebung, Position der Hände, Stellungsspiel, Auswürfe trainieren, das trainiere ich fast jedes Mal. Für mich war es logisch, dass ich ins Training muss, um besser zu werden. Ohne Training wäre ich nie an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. So ist es auch mit dem Bibellesen. Wenn man öfters die Bibel liest, dann wird die Beziehung zu Gott enger und man lernt sich selber und seine Gaben, die man von Gott bekommen hat, besser kennen.
Vielen Dank. Genau, das Training ist wichtig. Und indem wir unser Leben in der Gemeinde gemeinsam gestalten, da kommen diese Gaben zum Vorschein. Die Gemeinde ist genau dieser Ort, wo du deine Gaben entdecken kannst und wo du sie ausleben kannst, sie entfalten kannst. Wenn du zum Beispiel in Gesprächen oft merkst, dass du sagst so, hey, weißt du, zu diesem Thema, da sagt die Bibel das an dieser Stelle. Und das könnte dir vielleicht helfen. Dann kann es sein, dass du die Gabe der Lehre hast. Wenn du betest und jemand wird gesund, könnte es sein, dass du die Gabe der Heilung hast. Und wenn jemand dir sagt, hey, du bist ein großartiger Worship-Leiter, ja, dann geh da weiter, dann mach da weiter. Wenn du merkst, dass du gerne andere Menschen oder ein Team führst, dann kann es sein, dass Gott dir die Gabe der Leitung geschenkt hat. Das zum ersten Problem. Und nun das zweite Problem, das ist, wenn man genau auf der anderen Seite des Pferdes runterfällt, das ist der Stolz. Ich brauche dich nicht, ich brauche euch alle nicht. Meine Gabe ist sowieso viel besser als deine. Deine Gabe ist nichts. Ich brauche deine Fähigkeiten nicht. Und dieses Problem begegnet uns in den nächsten 5 Versen und ich lese 19 bis 22. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselben Aufgaben hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu scheinen, sind besonders wichtig. Es kann sein, dass jemand stolz wird auf seine Gabe und dass er nicht mehr sieht, dass es eine Geistesgabe ist, dass es eine Gabe ist, die man vom Heiligen Geist geschenkt bekommen hat, eine Gabe, die man von Gott geschenkt bekommen hat, dass man stolz wird. Und Stolz kann dazu führen, dass eine Gabe überbetont wird, dass eine Gabe missbraucht wird. Aber Gott hat uns die Gaben nicht gegeben, dass wir stolz auf uns sind. Dass wir sagen, hey, das hast du jetzt gut gemacht. Nur deine Gabe ist wichtig. Nur meine Gabe ist wichtig. Sondern er hat uns die Gaben gegeben, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Und dass Gott damit selber am Schluss geehrt wird. Und dort, wo das vergessen geht, da krankt die Gemeinde. Und Paulus antwortet wieder, wie beim ersten Problem, sagt, hey, das ist doch lächerlich. Ein Körper, der existiert erst gerade dadurch, dass es verschiedene Glieder gibt mit verschiedenen Aufgaben. Anders würde der Körper gar nicht funktionieren. Und erneut möchte ich auf Vers 18 hinweisen, da steht nochmal, Gott hat jedem seinen Platz gegeben, entsprechend seinem Plan. Auch Gedanken des Stolzes, die richten sich direkt gegen Gott und seinen Plan. Wenn in der Gemeinde gesagt wird, ich brauche dich nicht, deine Gabe ist nicht wichtig, dann ist die Einheit bedroht und das Band der Liebe ist zerbrochen. Die Liebe, das Kennzeichen der Jünger, das Kennzeichen der Gemeinde. Jesus hat mal gesagt in Johannes 13, Vers 35, an der Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir brauchen einander. Wenn ich sagen kann, ich brauche dich, ich brauche die anderen Gaben, dann ist das wahre Liebe. Und wir sehen auch, der Körper ist insbesondere auch auf die schwachen Glieder angewiesen. Vers 22 sagt es ganz klar. Gerade die Teile, die schwächer sind, sind besonders wichtig. Und am Beispiel des menschlichen Körpers denken wir vielleicht oft so, ja, das Herz ist wichtig, oder? Das Herz, die Pumpe. Oder vielleicht auch, ja, auch der Bizeps, der ist schon auch noch ein bisschen wichtig, oder? Und es gibt viele, viele Glieder, die wir vergessen, die wir denken, ja, die sind gar nicht wichtig. Wer von euch kennt oder weiß, was die Schilddrüse ist? Kennt ihr mal so, Schilddrüse schon mal irgendwie gehört? Weiß jemand, wo sie ist ungefähr? Genau, sie ist hier unterhalb des Kehlkopfs, sitzt vor der Luftröhre. Das ist ein kleines Glied, ein schwaches Glied. Eines der kleinsten Organe, 7 bis 10 Zentimeter breit oder schmal, 20 bis 50 Gramm leicht. Und diese Schilddrüse, die produziert zwei ganz wichtige Hormone. Und die sind wichtig für das Zellwachstum, für die Energie, für den Energiestoffwechsel. Und jetzt, wenn dieses kleine Glied, wenn dieses kleine Organ nicht mehr funktioniert, hat das schwerwiegende Folgen. Bei einer Fehlfunktion der Schilddrüse kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen, zu Muskelschwund, zu Herzversagen und zu Tod. Und nur weil ein kleines Organ nicht funktioniert. Lass uns das mal auf die Gemeinde anwenden. In der Gemeinde gibt es viele Gaben, die nicht so stark betont werden. Da wäre beispielsweise der verborgene Dienst des treuen Beters. Hey, was wäre eine Gemeinde ohne Gebet? Ein Theologe, der Eberhard Jünger, hat mal gesagt und spitz formuliert, Mission und Evangelisation sind der Herzschlag der Kirche. Und wenn es keine Mission gibt, dann leidet die Kirche an Herzrhythmusstörungen. Und meine These ist hier, dass man das austauschen kann, die Mission mit einer anderen Sache. Zum Beispiel mit Gebet oder mit deiner Gabe. Man kann das umformulieren. Wenn du dich mit deiner kleinen Gabe, und sei sie noch so schwach und noch so gering in menschlichen Augen, wenn du dich nicht in die Gemeinde investierst, dann leidet die Kirche an Herzrhythmusstörungen. Wo Selbstmitleid oder wo Stolz da sind, da leidet die Kirche an Herzrhythmusstörungen. Zwei große Probleme, Stolz und Selbstmitleid. Nun kommen wir zum letzten Punkt, der große Plan. Was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht? Was ist Gottes Plan dahinter, in diesem Körper, hinter dieser Gemeinde? Gott hat den Körper zusammengefügt und er hat bestimmt, wer Glied des Körpers ist. Ich kann nicht selber auswählen, wer ich da so für mein Team nominieren will. Ich kann nicht sagen, hey, meine zwei, drei Lieblingsspieler, die möchte ich in meiner Gemeinde haben. Weil ich bin nicht das Haupt, ich bin nicht der Trainer, ich bin nicht der Chef. Christus bestimmt, wer in der Gemeinde ist. Wieso hat Gott das so gemacht? Was ist sein Ziel dabei? Was ist sein Plan? Und ich denke, man könnte das kurz fassen mit drei Punkten. Erstens, der Dienst an Gott, die Anbetung. Zweitens, Dienst an den Gliedern, Dienst an uns, Gemeinschaft, Fürsorge. Und drittens, Dienst an der Welt, ja, die Verkündigung des Evangeliums in allen möglichen Facetten. Und in unserem Text geht es ganz klar um diesen Teil 2. Es geht darum, dass man Dienst an den Gliedern tut. Wir sehen das in Vers 25. Es darf nämlich in einem Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Und jetzt aber, vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen der Teile sein, füreinander zu sorgen. Das gemeinsame Anliegen von uns sollte es sein, füreinander zu sorgen. Ja, wie sieht das mit dieser Sorge ganz konkret aus? Wie sieht das aus? Der Text geht weiter, Vers 26. Wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Der Umgang mit Freude und Leid in der Gemeinde ist ein Zeichen der Liebe Gottes, ein Zeichen des christlichen Umgangs. Weinen mit den Weinenden, sich freuen mit den Freuenden. Und das ist eigentlich total logisch. vorausgesetzt, wir sind diese Einheit, vorausgesetzt, dass wir die anderen Verse auch betrachten, dass wir diese leben. Zurück zum Körper, lass uns das mal anschauen, wie das so aussieht. Stell dir mal vor, du bist so barfuß unterwegs, du läufst so und plötzlich trittst du auf einen Dorn oder auf eine Biene. Ja, was passiert da? Ja, da reagiert nicht nur deine Ferse, sondern der ganze Körper macht da mit. Der Rücken beugt sich vielleicht ein wenig, die Oberschenkel spannen sich an, der Bauch spannt sich an, das Hirn setzt vielleicht für einen kleinen Moment aus, die Augen, die starren so ein wenig. Ich glaube, wir können uns das alle vorstellen. Wenn ein Teil des Körpers betroffen ist, dann leiden auch alle anderen mit. Und genauso ist es auch mit der Gemeinde. Wenn wir Einheit leben, wenn wir dieser Körper sind, dann ist es uns nicht egal, wenn es einem anderen Glied oder Teil des Körpers dreckig geht. Dann wird es zur Selbstverständlichkeit, dass wir Anteil nehmen, dass wir Trost aussprechen, dass wir beten, dass wir praktisch aushelfen, dass wir auf Besuch gehen. Ja, und wie sieht es mit dem Schönen aus? Zurück zum Körper. Ralf, komm noch ein letztes Mal nach vorne. Nehmen wir mal an, kannst du dich hier in die Mitte stellen. Nehmen wir mal an, ein Körperteil, der wird gelobt. Ich setze mal dem Kopf jetzt eine Krone auf, oder? Ich kröne dich hier. Der Kopf wird gekrönt, aber was passiert? Ja, die Lippen, die ziehen sich ein wenig nach oben, oder? Es ist ein Strahlen da in den Augen, der Stolz, vielleicht auch die Brust, so ein wenig nach oben geht so, vielleicht auch die Hände so, ja, ich freue mich, ich wurde gekrönt. Wenn der Kopf gekrönt wurde, ja, dann machen die anderen Glieder auch mit. Darfst du dich wieder setzen? Wenn sich ein Glied freut, ja, dann freut sich der ganze Körper mit. Und wenn wir als Gemeinde diese Einheit leben, dann ist es okay, wenn es nicht immer um uns geht. Dann ist es okay, wenn mal der Ralf jetzt gelobt wird. Dann können wir uns freuen, wenn jemand eine Beförderung erhält. Und wir nicht. Können wir uns freuen, wenn jemand anderes gelobt wird und wir vielleicht zum 10. Mal vergessen gehen. Können wir uns freuen, wenn jemand Glück in der Liebe hat. Und wir nicht. Und das sind extreme Herausforderungen, das sind extreme Kämpfe. Ich merke das immer wieder, hey, das fordert mich heraus, nicht neidisch zu sein auf den anderen. Aber Gott helfe uns. Gott helfe uns. Lass uns kurz zusammenfassen. Wir sind als Gemeinde ein Organismus, ein Körper. Entstanden durch die Tat von Jesus Christus am Kreuz. Durch sein Blut sind wir zu dieser Einheit geworden. Zusammengefügt im Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der stattet uns aus mit den Gaben des Geistes und erteilt jedem seinen Ort ein, seinen Platz. Jesus, das Haupt der Gemeinde, der tut das. Jeder von uns ist gebraucht. Es braucht jeden. Das ist Gottes Plan, der große Plan von Gott, Gottes großartigen Plan für mein Leben und für dein Leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du gehst nicht regelmäßig in eine Gemeinde, du gehörst vielleicht gar nicht zu einer Gemeinde oder du hast auch deinen Ort nicht, wo du Teil sein kannst, wo du dich investieren kannst, dann möchte ich dich heute Morgen mit einer Warnung entlassen. Wenn du deinen Platz nicht hast, um deine Gaben auszuleben und darin zu wachsen, zu trainieren, kann es sein, dass du die Fülle, die Vollständigkeit dieser Gaben und dieser Fähigkeiten nie realisieren wirst. Es kann sein, dass du Gottes genialen Plan für dein Leben verpasst. Und wenn du heute Morgen hier bist und dieser Jesus, der sagt dir eigentlich gar nichts, schon gar nicht, dass Jesus in irgendeiner Art und Weise dein Haupt sein könnte, Jesus hat dir in erster Linie mal gar nichts zu sagen. Auch Kirche, vielleicht hältst du nicht viel davon. Du kennst Jesus nicht als deinen Lebensretter, hast keine Beziehung zu ihm. Es kann sein, dass du den großartigsten Plan für dein Leben verpasst, dass du die Bestimmung für dein Leben verpasst, dass die Fülle des Lebens, das, was sich Gott dabei gedacht hat, als er dich gemacht hat, dass du das verpassen wirst. Ja, und wieso sage ich das? Wieso nehme ich mir die Frechheit, das zu sagen? Ich glaube, das Erleben von Fülle in allen Bereichen des Lebens, das bedeutet, dass wir Frieden mit Gott haben müssen. Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit unserem Schöpfer. Und wir leben nicht einfach so grundsätzlich in Frieden mit Gott. Die Bibel bezeichnet jeden von uns als Rebellen, als Sünder. Und die Bibel ist knallhart, sie sagt, die Strafe für ein Leben in Rebellion, fern von Gott, die ist klar. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn, der die Sünde zahlt, ist der Tod. Und damit ist gemeint, dass wir alle einmal sterben werden. Aber ich glaube, damit ist auch gemeint, dass wir irgendwie auf dieser Welt so ein bisschen sterben und dass wir die Fülle des Lebens, das vollständige Leben, nicht erfahren können, weil wir diese Beziehung zum Schöpfer nicht haben. Ich glaube, dieser Tod, damit ist auch die Unfähigkeit gemeint, die Fülle des Lebens in allen Bereichen zu erleben. Gott sei Dank geht dieser Vers noch weiter. Es steht aber, das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde, er ist auf diese Erde gekommen und er ist gestorben am Kreuz für dich und mich, um uns ein Leben in Fülle zu ermöglichen, um uns das Leben in Fülle zu bringen. Und Jesus bringt diese Möglichkeit durch sein Blut, indem er stirbt. Doch Jesus blieb nicht tot. Er nahm zwar den Tod von dir und mir auf sich, aber Gott erweckte ihn zu einem neuen Leben, zum Leben. Und Jesus lebt und er wünscht sich diese Beziehung mit dir. Er wünscht sich, dass du dich in seine Gemeinde einpflanzen lässt. Und darüber hinaus möchte er uns ewiges Leben im Himmel anbieten. Und ich glaube, dieses ewige Leben ist das, was es ausmacht. Das ist das eine, was im Leben zählt. Und vielleicht verstehst du das nicht ganz und ich möchte hier ein letztes Beispiel machen. Nehmen wir mal an, du arbeitest dein ganzes Leben für ein Unternehmen. Du investierst also 20, 30, 40, 50 Jahre lang, du schuftest dich ab, du gibst dein Herzblut für alles, du machst unzählige Überstunden und es ist dir egal. Du investierst dich in eine Sache. Dann kommt der Tag, die Pension. Einige von uns haben das schon erlebt, andere haben das noch vor sich. Man hält vielleicht eine kleine Feier, jemand schwingt eine langweilige Rede, du erhältst einen trockenen Kuchen vom Supermarkt, vielleicht auch noch ein kleines Abschiedsgeschenk, dann ist es vorbei, dann ist es fertig. Du gehst nach Hause, ja vielleicht bleibt dir das noch ein bisschen in Erinnerung. Du bleibst sicher auch der Firma noch ein wenig in Erinnerung. Aber dann ersetzt man dich durch einen Jüngeren, vielleicht einen Fähigeren. Du gehst vergessen nach 3 Monaten, vielleicht nach 6 Monaten. Dein Name wird nicht in der Hall of Fame des Unternehmens zu finden sein. Sie werden auch nicht dein Gebäude nach deinem Namen erwähnen. Und das ist das Schicksal von fast jedem Mann und von jeder Frau auf dieser Erde. Man rackert sich ab für eine Sache, man gibt alles, was man hat. Und dann ist es einmal vorbei. Dann gehst du und du wirst vergessen sein. Aber wenn wir uns zurück an den Text erinnern, deine Gaben, deine Fähigkeit, auch deine Zeit, die ist dir von Gott gegeben, dass du an seinem Königreich baust. Und dieses Königreich ist ewig, das hat Bestand. Das ist etwas, das nicht vergeht. Auch nach 50 Jahren nicht, auch nach der Pension nicht. Du bist bestimmt dazu, ein Teil des Körpers zu sein, ein Teil der Gemeinde, ein Teil des großen Ganzen. Du bist einzigartig und trotzdem bist du ein Teil des Ganzen. Bestimmt dazu, ein Teil der wunderbaren Braut von Jesus Christus zu sein. Um diese Braut, die Gemeinde aufzubauen mit deinen Gaben und deinen Tagen. Um Gott damit zu ehren. Meine Frage an dich ist, tust du das auch? Tust du das?